Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute geht es um ein sehr ernstes Thema, was nicht nur eure Kinder, sondern auch euch betreffen kann. Viele Erwachsene haben auch damit zu tun. Es ist ein Thema, wo viel Scham mit drin ist, deswegen erzählt man nicht so gerne davon, wenn man vielleicht selber mit drin steckt. Es geht um das Thema Cyber-Grooming und vielleicht ganz einfach übersetzt, es geht um gefährlichen Kontakt im Internet, gefährliche Chats, gefährliche Messages, und darüber spreche ich heute mit André Wolf. Er ist Medienexperte und er ist gerade auf diesem Gebiet eine Koryphäe, kann man sagen. Und ich freue mich sehr, dass wir die Zeit gefunden haben, heute darüber zu sprechen, lieber André.
Hallo, ich grüße dich und hallo, ich grüße natürlich alle, die zuhören.
Lass uns ganz am Anfang anfangen. Also ich habe gesagt, gefährliche Chats, gefährlichen Kontakt im Internet. Was ist Cyber-Grooming grundsätzlich?
Ja, Cyber-Grooming ist dieses Annähern an Personen, auch an junge Personen, um sie anschließend auf irgendeine Art und Weise zu erpressen letztendlich. Das kann in vielerlei Form sein, diese Erpressung. Das können am Ende Nacktbilder sein, das können aber auch Betrugsformen, dass das monetär ausgeht, dass man Geld haben möchte und so weiter. Es gibt viele Formen, aber der Ablauf ist immer grundsätzlich identisch. Eine fremde Person schleicht sich unter Angaben falscher Identität in den eigenen Freundeskreis sozusagen ein oder in dich selbst. Kommt dir selbst sehr nah online, sodass eine vermeintliche Beziehung oder eine vermeintliche Freundschaft entsteht, und das wird im Nachhinein ausgenutzt.
Wie schaffen diese Menschen das? Weil das ist ja das zum Beispiel, wenn wir jetzt auf der Ebene sind, wenn es um Kinder, Jugendliche geht, wir sagen immer, Mensch, wenn ihr Computerspiele spielt, ich sage das zu meiner großen Tochter, und ich frage auch immer, ne, ihr seid da in der Gruppe, kennst du die alle? Ja, kenne ich. Was würdest du machen, wenn jemand Fremdes dich anschreiben würde? Ja, würde ich nicht antworten. Das ist immer so in der Theorie. Warum schaffen es aber diese Leute doch, fremde Menschen so zu erwischen, in Anführungsstrichen, und so eine Beziehung über Buchstaben letztendlich aufzubauen, dass da ein Vertrauensverhältnis passiert und noch viel mehr?
Was du sagst, ist völlig richtig. Das ist die Theorie. Und die Theorie kennen wir alle. Die Praxis sieht jedoch komplett anders aus. Wir haben es da nicht mit irgendwelchen Trotteln zu tun, das irgendwie zum ersten Mal versuchen, sondern wir reden vom sogenannten Social Engineering, was dahinter steckt. Also diese Menschen, die das tun, wissen haargenau, was sie tun, welche psychologischen Tricks sie auch nutzen, um wirklich da an andere, auch an minderjährige Personen heranzukommen. Da wird auch die Neugier genutzt. Das heißt, man macht sich selbst interessant, sodass andere neugierig sind, um darauf zu kommen. Hier werden wirklich ganz klar psychologische Kniffe angewendet, und das ist halt nicht ganz so einfach, damit umzugehen, und deswegen fallen viele drauf rein. Auch diese Sehnsucht, jemand anderes kennenzulernen vielleicht, und es werden natürlich ganz schnell irgendwelche Scheinantworten und Tricks genutzt, um sich zu verifizieren, um also auch zu sagen, hey, natürlich bin ich ein junger Mensch, ich bin auch wie du 14 oder 13, gar kein Problem, ach, du hast auch Probleme in Mathe oder sonst irgendwas. Das heißt, ganz alltägliche Dinge werden angesprochen, sodass eine Vertrauensbasis aufgebaut wird. Und diese Vertrauensbasis ist unwahrscheinlich wichtig, komplett im sogenannten Social Engineering, dass die andere Seite immer denkt, aha, diese Person, mit der ich spreche, die ist schon echt, die will mir nichts Böses, die ist ja freundlich zu mir und steht auf meiner Seite.
Ich muss auch sagen, ich finde das immer wieder beeindruckend auf einer Seite, dass das so leicht geht. Und man denkt ja immer, mir passiert das nicht, ne? Aber wir hatten hier letztens zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen einen Fall. Da ging es um eine erwachsene Person und meinen Familienvater. Der hatte zwei erwachsene Töchter, der lebte getrennt von seiner Frau. Der hat sich selbst umgebracht. Also die Nachricht der Polizei war erstmal, Leiche wurde in der Wohnung gefunden, Selbstmord, Suizid. Aber was dann dahinter steckte, war tatsächlich, dass dieser Mann auch eine Beziehung hatte zu einer Frau, ich weiß es nicht, zu einem Menschen in Afrika. Er dachte, das ist eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Er hatte diese Frau noch nie gesehen, und er hat all sein finanzielles Vermögen, was flüssig war, hat er überwiesen. Und als ihm dann selber wahrscheinlich aufgefallen ist, Mist, das war nix, ich habe auch jetzt keinen Cent mehr, ich krieg das nicht mehr wieder, die meldet sich nicht mehr, hat er halt keine andere Lösung mehr gewusst, als sich umzubringen. Er hat mit niemandem vorher gesprochen, gefragt, was kann man machen oder sowas. Und das ist ja super heftig. Also kannst du vielleicht noch mal mehr erklären, wie sowas in der Praxis funktionieren kann? Wie kann ich das schaffen? Weil wenn ich dich jetzt frage, hast du 20.000 für mich, kannst du gleich überweisen, ich schicke dir einen PayPal-Link, wirst du sagen, hast du nicht mal alle Tassen im Schrank?
Ja, ganz einfach. Hier, dieser Fall zeigt die ganz vielen Probleme, die auf ganz vielen verschiedenen Ebenen verankert sind. Einmal dieser Gedanke, wenn das passiert, blickt man da sofort durch. Ja, dieser nigerianische Prinz oder sonst wegen diesen Scam, das kennen wir alle. Wir erkennen nur jenen Scam, also das Ganze nennt sich Scam, was da abläuft, der schlecht ist. Den guten erkennen wir gar nicht, den gut gemachten. Und so ein Love-Scam, so was du gerade beschrieben hast, der fängt ja nicht einfach so an. Die Menschen, wie gesagt, die dahinter stecken, wissen, was sie tun, die wissen, wen sie anschreiben und wie. Und die haben auch Zeit. Das, was da abläuft, dauert nicht einen Tag oder zwei Tage. So eine Frage nach mehr Geld, die kommt nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr erst. Das heißt, so lange besteht schon eine Beziehung, wenn nicht sogar länger. Also das fängt ganz harmlos an. Das kann sein, dass die sich auf irgendwelchen Flirt-Plattformen einschleichen oder generell dich auf Social Media beobachten, weil sie sehen, aha, da ist eine alleinstehende Person. Ich sag mal, eine alleinstehende Person um die 55, 60, sehnt sich vielleicht nach etwas Nähe. Und dann kommt dann irgendeine nette Person und schreibt dann mit dir auf einmal. Und du denkst gar nichts Böses. Und dann kommt man sich näher, täglich näher, immer näher, Schritt für Schritt, Step für Step, ganz langsam geht das ab, bis man irgendwann ja vermeintlich in einer Beziehung steckt. Die andere Person hat man natürlich nie gesehen, außer von Fotos. Interessanterweise meist von Fotos, die irgendwo gestohlen sind. Ausweisfotos oder sonst irgendwas werden dann auch ausgetauscht zwischendurch. Das heißt, die sind ausgestattet mit Bildern, mit allem drum und dran. Die können sich scheinverifizieren. Also man meint, dass da eine echte Person ist. Zwischendurch gibt es dann auch Fotos von sich und dem lieben Kind auf der anderen Seite, was dann natürlich auch winkt. Also man hat tatsächlich eine komplette Beziehung, die lediglich eine Scheinbeziehung ist und die online funktioniert. Und das geht über eine lange Zeit. Und irgendwann kommt mal, ach du Schreck, jetzt habe ich aber gerade am Monatsende nicht genug Geld, um Essen zu kaufen. Kannst du mir vielleicht 10 Euro überweisen, damit ich dem Kind was kaufen kann oder Schulsachen kaufen kann? Ach Mist, jetzt ist in der Schule wieder was passiert. Oh, ich muss meine Versicherung noch bezahlen. Sonst sind wir nicht krankenversichert und das Kind hat ja diese und jene Krankheit, weil die Krankheit hat man ja vorher im Gespräch schon erfahren und so weiter. Es wird also ein komplettes Konstrukt über Wochen und Monate aufgebaut und das beginnt mit ganz kleinen Beträgen, immer ganz kleine Beträge. Und irgendwann läuft es darauf hinaus, hey, wir können uns ja auch mal treffen. Wann sehen wir uns? Und ja, diese Sehnsucht, dass man sich trifft, die wird auch immer weiter aufgebaut. Aber das ist ja nicht so einfach mit dem Treffen. Dazu braucht man ja Geld. Man muss Geld haben, weil diese Personen ja angeblich im Ausland sitzen, irgendwo in Afrika oder sonst was, um Papiere sich zu holen, um die Reise vorzufinanzieren und. Und das geht immer höher. Man wird ausgenommen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das geht irgendwann so weit, dass die Beträge immer höher werden und die Personen, die liebt ja diese vermeintlich, also wer im Love-Scam gefangen ist, liebt ja diese Person auf der anderen Seite und gibt immer mehr. Also nicht sofort den großen Betrag, sondern Schritt für Schritt immer mehr, bis man zu dem Punkt kommt, wo man merkt, stopp, A, ich habe entweder nichts mehr oder B, das ist so viel, hier passt doch was nicht. So, und dann ist natürlich ja die Scham da. Man möchte es nicht zugeben, man kriegt das Geld ja nicht zurück. Gerade bei Männern, glaube ich, ist die Scham extrem hoch, weil der starke Mann, der fällt ja auf sowas nicht herein. Doch, natürlich, weil man natürlich super betrogen wird und man muss da auch keine Scham haben. Das ist ja auch geschlechtsunabhängig. Ich muss dann ganz klar anschließend auch sagen, stopp, es ist mir passiert, ich brauche da auch Hilfe. Natürlich gesellschaftlich auch Hilfe, dass jemand sagt, hey, alles ist gut, kann jedem von uns passieren, denn sonst geht das ganz schlecht aus, so wie in dem Fall, was du gerade gesagt hast.
Diese Scham, die ist so ähnlich oder ich glaube genauso groß wie bei diesen sogenannten Enkeltricks, wo ältere Leute tatsächlich Geld vor die Tür stellen oder jemanden, der vermeintlich von der Polizei ist, sozusagen aushändigen in die Tüte vor der Tür, damit die Einbrecher, die angeblich in der Gegend sind, nicht vorbeikommen. Und dann später merken sie, mein Gott, ich habe einfach meinen ganzen Schmuck, mein ganzes Bargeld hier jemandem Fremden gegeben und das ist weg. Es gibt ja auch da bei diesen Enkeltricks sehr viele ältere Menschen, die sich nicht trauen, das ihren Kindern zu sagen, was ihnen passiert ist, ne?
Ja, ist der größte Fehler in meinen Augen. Noch größer ist als das Geld zu geben, denke ich mir. Diese Scham ist völlig unangebracht. Wir haben es dort mit professionellen Personen zu tun. Die wissen, was sie tun. Ich kann es immer nur wiederholen an dieser Stelle, weil das ist der Punkt. Das sind keine Amateure. Amateure sind die, die wir erkennen. Ja, das sind Profis, die wollen alles von dir, die nehmen dich wirklich von vorne bis hinten aus und auch über einen längeren Zeitraum. Und wenn ich da nicht andere warne, indem ich sage, hey, es ist mir passiert und ich kann genau sagen, wie es abläuft, kann ich nicht warnen. Ja, auch ich habe das nur gelernt, indem andere Menschen mir das gesagt haben. Übrigens, meine eigene Oma war auch betroffen und mein Onkel hat sie in letzter Sekunde abfangen können mit dem Geld, das sie übrigens mir geben wollte. Ja, es hat ein Enkel angerufen und hat gesagt, Oma, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir? Und was hat meine Oma getan damals? Hat natürlich gesagt, ach André, wie geht es dir? Weil ich wohne in Wien, 1000 Kilometer weit weg. Und das ist schon der erste Punkt. In dem Moment, wo sie den Namen genannt hat, hat die andere Seite gewusst, ach, es gibt einen Enkel namens André, der weit weg ist. Und das sind Informationen. Das ist das Social Engineering. Man holt Informationen durch offene Fragen, offene Sätze aus dem Gespräch heraus, nutzt die im nächsten Moment aber als Information aus und gibt sich als die Person aus. Meine Oma war überzeugt davon, dass sie einer Person, die nach Wien fährt, schnell 10.000 Euro geben muss, damit die Person mir das gibt. Und im letzten Moment hat mein Onkel das mitbekommen. Man muss sich nicht schämen dafür. Ja, die sind wirklich clever und gut. Und wenn man nicht sagt, was passiert ist, kann man nicht präventiv dagegen arbeiten.
Wie ist es jetzt bei Jugendlichen? Also es kann jeden treffen. Einsamkeit spielt eine große Rolle. Also auch viele vielleicht Menschen, die alleinerziehend sind, ne, zu Hause sind oder in der Scheidung leben und jetzt vielleicht da die Möglichkeit sehen, jemanden kennenzulernen, der aufregend ist, der nett ist, der einen wirklich versteht. Aber wie ist die Masche meist bei Jugendlichen? Kannst du da noch mal ein Beispiel etwas konkreter sagen?
Also ein Fallbeispiel wäre zum Beispiel Snapchat. Man bekommt irgendwann eine Nachricht oder das Kind bekommt irgendwann eine Nachricht. Das ist ganz unverfänglich. Dann kann das Kind vielleicht einfach nur zurückschreiben, hey, wer bist du oder warum schreibst du mich an? Und dann kann diese andere, die betrügerische Person einfach sagen, ups, ich habe mich vertan oder sonst irgendwie. Nein, ich wollte dich gar nicht anschreiben, aber du bist ja trotzdem nett. Oder irgendwie kommt man ins Gespräch, so einfach dieses, hey, das war jetzt keine Absicht, Ding. Beispielsweise. Und dann, ja, wer bist du eigentlich? Ja, und dann kommen ganz unverfänglich so Gespräche zustande und das ist ja dann nicht dauerhaft, sondern immer mal wieder so, hey, und wie geht's dir? Ach, heute war es scheiße in der Schule, Mathearbeit war schlecht und sonst irgendwas. Und dann über solche, und die merken ja auch, wie das Kind beispielsweise, wo das Kind Probleme hat, wo man ansetzen kann, wo das Gespräch anfängt. Und dadurch kommt dann eine Vertrauensbasis zustande. Und im Laufe der Zeit wird es dann immer enger, diese Vertrauensbasis, dass dann zum Beispiel gesagt wird, ach komm, wir können uns ja mal verknüpfen, jetzt kennen wir uns ja schon so lange und dann kommen auch dann sprechen die sich auch mit Namen an oder sonst irgendwas. Und ab einem bestimmten Punkt sagt es dann gerade, und das ist das Sextorchen dann im Hintergrund, also diese sexuelle Erpressung, das finde ich extrem gefährlich bei Kindern. Ab einem bestimmten Punkt kommt dann, hey, ich habe ganz viele Fotos von dir schon abgespeichert und sonst irgendwas. Wenn du mir jetzt nicht ein Foto von dir oben ohne oder sonst irgendwas schickst, veröffentliche ich all unsere Chats beispielsweise. Und das ist dann dieser Punkt, wo es gefährlich wird. Viele junge Menschen, die beispielsweise keine gute Vertrauensbasis zu ihren Eltern haben oder nicht wissen, wohin, machen das dann aus Angst oder Scham, dass eben im Zuge dieser Erpressung die Chats veröffentlicht werden, weil man hat ja in den Chats vielleicht über die eigenen Freunde oder die Eltern mal gelästert. Das wird ja über die Zeit, werden diese Informationen gesammelt. Wie gesagt, Social Engineering funktioniert so, dass ich aus meinem Gegenüber so viele Informationen wie möglich rauspresse, die ich zu meinem Vorteil nutze. Und das passiert da auch. Das heißt, das Kind wird enorm unter Druck gesetzt, auch wirklich psychisch unter Druck gesetzt, um dann wirklich ja diese Bilder zu erpressen letztendlich.
Wenn man als Eltern erfährt, dass sowas dem Kind gerade passiert oder passiert ist, was sollte man machen?
Erstmal Ruhe bewahren, nicht mit dem Kind schimpfen. Ja? Natürlich sind essentielle Fehler begangen worden von Seiten des Kindes, nämlich mit einer fremden Person in Kontakt zu treten. Jetzt kommt das große Aber. Wieder nochmals, die Leute, die das tun, wissen, was sie tun und wie sie es tun. Das heißt, sie haben sehr einfaches Spiel, ein Kind aufs Kreuz zu legen, sozusagen mit psychologischen Tricks. Und dementsprechend schimpfen bringt überhaupt nichts, verbieten bringt da überhaupt nichts, sondern betreuen, da sein, füreinander da sein und natürlich das Ganze zur Anzeige bringen. Also erstmal diesen Account, alles, was da ist, als Beweislast sichern. Ganz, ganz wichtig, nicht sofort blockieren, sonst hat man nichts, wenn man zur Polizei geht. Der Gang zur Polizei muss sein. Wir haben es hier mit Erpressung, auch mit Nötigung zu tun. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann, wenn alles gesichert ist und die Anzeige bei der Polizei da ist, die Plattform informieren, natürlich nicht weiter den Kontakt pflegen, ganz klar, blockieren, die Plattform informieren, so dass diese Person nicht weiter agieren kann. Leider ist das Doofe, diese Personen haben natürlich mehrere Accounts, nicht nur einen. Das heißt, das ist in dem Moment das Löschen oder Blockieren ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ganz wichtig, der Gang zur Polizei und dann anschließend natürlich immer wieder mit dem Kind freundlich sprechen. Ja, also nicht allein lassen mit dem Problem. Das heißt, dass falls tatsächlich Bilder versendet worden sind oder zum Glück vielleicht auch wenn noch nicht, immer wieder sprechen und fragen, wie geht es dir damit? Was ist, kommst du gut klar, also wirklich gemeinsam auf Augenhöhe miteinander reden, ganz wichtig. Und wenn es wirklich hart auf hart ist, also wenn wirklich auch Bilder verschickt wurden, Nacktbilder, ja, kann passieren, ich habe auch schon Fälle erlebt, wo es passiert ist, vielleicht auch psychologische Betreuung in Anspruch nehmen, damit das Kind nicht zerbricht an dieser Sache.
Du sagst, das sind professionelle Scammer, professionelle Psychologen in Anführungsstrichen, professionelle Betrüger. Woher können die das so gut?
Ja, ich glaube bald, zu scammen ist eine Gabe, dass sie selbst wahrscheinlich tatsächlich auch sehr, sehr ja, empathisch, im negativen Fall leider sein können, dass sie auch charismatisch sind. Gerade wenn es darum geht, in der Kommunikation mit Menschen souverän zu sein, muss man das können. Klar kann man das auch lernen. Es gibt wahrscheinlich wie aus einem Baukasten oder Prinzip Möglichkeiten, dass es bestimmte Sätze gibt, um in Kontakt zu kommen. Technisches Wissen auch ganz wichtig, gerade im Bereich des Scams, also wenn ich am Ende wirklich Geld erbeuten möchte, dass ich auch weiß, wie das Internet zu nutzen ist, dass ich weiß, wie ich gefälschte Pässe, gefälschte Fotos, was ich mir als Sammelsurium zusammensuche. Ganz wichtig, aber ansonsten denke ich mir schon, das ist eine Art, ja, leider negative Gabe, Menschen zu blenden, so zu belügen können, dass die aber auch wirklich glauben. Also ein ganzes Universum an Möglichkeiten wird da zusammengesponnen. Da wird ja eine Kunstperson erschaffen letztendlich und die muss so perfekt wie möglich sein und das kann man nicht einfach ohne weiteres.
Da ist natürlich das Internet auch ein gutes Mittel. Es ist leichter, jemanden in echt zu betrügen, quasi als so, ne? Also so habe ich hinter meiner Kamera, hinter wer auch immer ich bin, also hinter den ganzen elektronischen Mitteln hier, viel mehr die Möglichkeit, wenn ich gut vorbereitet bin, da so eine Scheinperson auferstehen zu lassen. Die Frage ist, ich höre es nie, aber werden denn diese Menschen auch mal gefasst? Oder können die das machen und es passiert nichts?
Teilweise. Da müssen wir jetzt differenzieren, welche Form des Betrugs ist es. Der klassische Love-Scam, wir reden auch vom Nigeria-Scam, das hat einen Grund, weil das Ganze in Afrika stattfindet. Die Personen saßen, also ursprünglich war das bekannt, dass die in Afrika sitzen, die kann man nicht fangen. Das sind Banden, tatsächlich mafiöse Strukturen, die sind nicht so ohne weiteres zu bekommen. Das sind global agierende Personen oder Gruppen. Da kann man nur blockieren, beziehungsweise wir können nur Präventivarbeit leisten hier und sagen, so funktioniert das, so sieht das aus. Und wenn du auch nur ansatzweise meinst, dass da ein Problem ist, blockieren und nicht mehr weiterreden, beziehungsweise wir können nur Tricks vermitteln, wie man von vornherein vielleicht erkennen könnte, ob das Scam ist oder nicht. Also diese Form der Kriminalität haben wir keine Chance, trotz Anzeige bei der Polizei, dass dich da jetzt nach Afrika fährt beispielsweise und die Bande hochnimmt. Das geht nicht. Der Bereich des Scammings, dieser sogenannte Enkeltrick, ja, da gibt es Möglichkeiten. Denn irgendwo muss ja offline auch eine Geldübergabe stattfinden. Ganz toll, da gibt es zwischendurch echte Erfolge, muss man dazu sagen. Sprich, dass Pensionisten und Pensionistinnen wirklich gemerkt haben, dass sie dort betrogen werden sollen, zur Polizei gegangen sind und mit Hilfe der Polizei dann die Mittelsleute zumindest festgenommen wurden. Das ist ja immerhin schon was. Ja. Das ist, reicht ja, die Hinterleute kriegt man leider nicht. Die sitzen meist auch im europäischen Ausland. Die haben dann halt ihre Mittelsleute, die in Deutschland für sie das Geld holen. Was möglich ist, gerade wenn es um den Bereich Pädophilie geht, das heißt, wenn die Kinder erpresst werden, Nacktbilder zu senden, dort kann man natürlich ansetzen, weil das sind meist Menschen, die dann auch im Land sitzen, die wirklich ja zu ihrer eigenen sexuellen Befriedigung die Bilder benötigen und da kann man natürlich ansetzen.
Jetzt hast du gerade ein schönes Wort gesagt. Du sagst, wir können präventiv helfen. Wir können gucken, wie man, also dass man selber Tricks lernt und versucht, schnell aufzudecken, ist das eine echte Person oder nicht? Was gibt es da? Worauf sollte man achten?
Ja, wir reden da von der sogenannten Account-Verifikation. Wer steckt dahinter? Je nachdem, was es ist, geht es darum, dass man mehrere Möglichkeiten hat, spontan auch diese andere Person zu kontaktieren. Also nicht nur über irgendeine E-Mail-Wegwerfadresse, sondern man hat auch wirklich eine bestehende echte Rufnummer vielleicht. Man hat jederzeit die Möglichkeit, einen Videocall zu machen, so wie wir beide. Wir könnten uns jetzt verifizieren. Wir könnten sogar Verifikation starten, ob ich ein KI-generierter Charakter wäre oder nicht. Da gibt es auch sogar mittlerweile Tricks, wo man das einfach hinbekommt.
Sag mal zum Beispiel, interessiert mich gerade.
Wie jetzt im Videoanruf, ganz einfach. Ich bitte die Person auf der anderen Seite, sich mit der Hand vor dem Kopf einmal herzuwischen. Einmal mit der rechten Hand, einmal mit der linken Hand. Die Hände auf die Nase, die Finger auf die Nase legen, wie beim Alkoholtest. Einmal so. Ein KI-generierter Charakter kann das nicht. Er ist nicht darauf trainiert. Und selbst wenn er es tun würde, würde die Grafik verschwimmen. Das heißt, dann würde der generierte Charakter zerstört werden optisch. Das sind ganz einfache Tricks tatsächlich. Und immer dieses Spontane, auch das können Scammer nicht. Scammer sind nicht spontan, weil das passt jetzt gerade nicht in ihren Plan. Und das ist immer ganz wichtig. Und immer, wenn es an irgendeinem Punkt darum geht, Geld zu versenden, muss man stoppen. Ja? Und wenn es nur ist, ich habe gerade auch nicht die Möglichkeit. Freundlich stoppen, nicht Geld geben an eine Person, die man niemals im Leben gesehen hat und wo man nicht weiß, ob man die am nächsten Tag auch sehen kann wieder. Ja, es kann ja vielleicht sein, dass Scammer irgendwann so klug sind und zumindest einmal eine Reise tätigen, um sich hinzustellen und sagen, ich bin echt, aber das reicht noch nicht, um Geld zu senden. Also wenn ich wirklich einer Person Geld gebe, mit der ich vermeintlich in einer Beziehung bin, dann sollte man sich doch schon nah kennen und wirklich so nah sein, obwohl ich davon echt auch abrate letztendlich.
Auf jeden Fall. Aber interessant, also diese spontanen Möglichkeiten, diese fand ich sehr interessant, was du gerade gesagt hast, diese KI, diesen KI-Test quasi. Und natürlich einfach nochmal, um die Punkte zu sagen, wenn es um Geld geht, wenn es um private Fotos geht auf jeden Fall und auch so Informationen wie Adresse und so weiter, ne? Auch das ist etwas, gerade ja bei jungen Menschen wichtig.
Ja, gerade bei jungen Menschen ein ganz wichtiger Präventivtipp ist die Privatsphäre. Bitte, bitte, bitte zeigt nicht eure Gesichter im Netz. Ja, wartet so lange wie möglich. Ich weiß, dass viele das möchten und ein schönes TikTok-Video machen möchten und da vielleicht auch irgendwas sich darstellen möchten. Bitte tut es nicht. Arbeitet mit Tricks, ja, macht Smileys, Emojis vor euer Gesicht, wenn irgendwas ist, aber zeigt euch nicht. Ganz einfach. Und zeigt auch nicht, seid nicht körperbetont in den Videos. Auch das wird ausgenutzt. Ich weiß es. Es gibt genug Fälle, wo das passiert und gerade das wird halt genutzt. Gerade, ja, es ist so leider.
Jetzt bist du auch im Gespräch mit Justizen, ne? Du schulst Staatsanwälte, Juristen, Richter auf verschiedenen Ebenen. Was ist dein Eindruck? Ist das juristisch schon ganz gut durchdrungen, dieses Thema, um diesen Menschen auf die Schliche zu kommen? Oder was muss passieren, um das wirkungsvoll zu machen?
Also jetzt habe ich selber ganz tief geschluckt, weil wir selbst einen Fall letzte Woche hatten. Wir haben wieder eine Hate-Mail bekommen und mussten natürlich wieder aufs Polizeistüberl gehen und wieder eine Anzeige erstatten. Wenn man Pech hat, gerät man an Polizistinnen oder Polizisten, die keine Ahnung von der Materie haben. Auch letzte Woche wieder, da musste man genau erklären, was ein E-Mail-Header ist, was da abgelaufen ist, was bedeutet das. Und da kann man sich sicher sein, sowas versickert. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man an die Richtigen gerät und auch hartnäckig sein. Grundsätzlich ganz wichtig, niemals Schuldumkehr zulassen. Es kommt ganz häufig vor, ich habe da im Zuge meiner Recherchen zu meinem Artikel, den ich zu dem Thema veröffentlicht habe, vor wenigen Wochen auch mit Betroffenen gesprochen, die mir ganz klar gesagt haben, sie haben zu hören bekommen, dass sie doch dann nicht so viel im Internet sein sollen. Oder ja, selbst schuld, wenn du solche Fotos von dir zeigst. Nein, nicht Schuldumkehr zulassen. Grundsätzlich nicht. Schuld ist immer der Täter, nicht das Opfer. Punkt aus. Da gibt es auch keine Diskussion. Und das muss auch viel häufiger so gesagt werden. Auch da gibt es dann nämlich, das sind halt die großen Probleme, die dann schnell gemacht werden, um das Ganze auch runterzuspielen, um das Ganze, ja, es ist unangenehm vielleicht auch manchmal dazu zu ermitteln, weil es frustrierend ist, da man diese Hinterleute nun mal nicht bekommt. Aber trotzdem ist es wichtig, die Anzeige zu erstatten, aus dem ganz einfachen Grund, es muss in die Kriminalstatistik eingehen. Denn wenn das nicht in der Kriminalstatistik erfasst ist, wird da auch nichts getan, dann ist es unwichtig, das Thema. Das heißt, je mehr das angezeigt wird, was ja auch wichtig und relevant ist, desto wichtiger wird auch das Thema. Und dann wird auch in der Prävention mehr getan und auch in der Fortbildung der Beamtinnen und Beamten etwas getan. Denn es kann nicht sein, dass nur ganz wenige davon Ahnung haben, die dann anschließend überlastet sind und auch nichts dagegen tun können.
Was ist aus eurem Fall letzter Woche geworden? Also so wie ich heraushöre, war das eher ein Dorfpolizist, der nicht so oft im Internet ist, vielleicht kein Smartphone hat. Das heißt, das war's. Seid ihr an eine andere Dienststelle gegangen? Was habt ihr gemacht?
In diesem Fall brauchten wir nicht an eine andere Dienststelle, aber was wir gemacht haben oder wo ich gerade bei bin, tatsächlich ist das so, ich arbeite einen Plan jetzt, den ich dem Innenministerium vorlegen werde, wie man Polizistinnen und Polizisten, die im Stüberl sitzen, schulen kann, damit sie sensibler für das Thema sind. wenn sie es nicht sein sollten, beziehungsweise zumindest technisch so weit das Know-how haben, um zu wissen, was da vorgefallen ist und korrekt so eine Anzeige aufnehmen können, ohne dass man denen erklären muss, ja, technisch erklären muss. Sie haben jetzt Glück gehabt, da war jetzt Mimikama, die Anzeige gestellt haben, die jetzt genau wussten, was sie tun. Was ist, wenn eine Privatperson dahin geht, die vielleicht nicht ganz so den technischen Hintergrund hat und das dann erklären muss? Auf der anderen Seite sitzt eine Polizistin und ein Polizist mit Kopfschütteln und weiß nicht, was aufzuschreiben ist.
Glaubst du, dass wir grundsätzlich dass den Menschen grundsätzlich ein technisches Verständnis fehlt, dass wir uns da so ein bisschen irgendwie alle besser schulen müssten, oder und wenn ja, wo müsste das gelehrt werden?
Ohne böse zu sein, ja, leider fehlt viel technisches Wissen. Es ist auch ganz einfach erklärt, warum. Wir alle, jede Altersgruppe, jede Person hat spätestens seit 10 Jahren auf einmal Internet. Ja, dieses Internet auf dem Smartphone oder sonst wo, und alle können mitmachen, aber niemand hat gesagt, wie das funktioniert. Das heißt, viele Menschen sind schon überfordert, wenn sich eine Website öffnet, da sind die Cookie-Einstellungen. Da machen sie das wieder zu, weil das wollten sie ja gar nicht. Sie wollten jetzt doch den Artikel lesen oder dies lesen, und da steht da was von irgendwelchen Cookies und essentiellen Sachen und zustimmen oder ablehnen, und dann ist man schon überfordert. Da geht's ja schon los. Oder wie verschicke ich eine E-Mail? Was muss ich da machen? Was bedeutet überhaupt E-Mail? Messenger, wie funktionieren die? Die sind sehr einfach. Die sind ja auch so aufgebaut, dass wir sie nutzen können. Aber wo sind denn die Privatsphäre-Einstellungen? Ja? All das kommt auf einen Haufen. Auf einmal müssen wir damit umgehen können, und dementsprechend geht es darum, ja, wir müssen natürlich in Schulen das beibringen. Dieser Irrglaube, junge Menschen können das alle, das ist ein Irrglaube. Sie können das bedienen, ganz klar. Aber diese Apps wurden alle von Menschen geschrieben, die wissen, dass man das einfach machen muss, dass der Zugang einfach ist zu den Apps, so dass alle das bedienen können. Das heißt nicht, dass man die Technik dahinter verstanden hat, sondern man weiß lediglich, wie man es bedient. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und gerade bei komplexeren Sachen wird dann häufig ausgesetzt, egal welche Altersgruppe. Und da geht es mir darum, dass es eben beigebracht wird, dass bestimmte Strukturen erklärt werden. Privatsphäre ist etwas ganz Wichtiges. Im Moment arbeite ich gerade Unterrichtsmaterial zum Thema Privatsphäre und genau zu dem Thema, wo wir darüber sprechen, weil halt die meisten jungen Menschen davor Angst haben. Ich habe das ganze Jahr über, wenn ich an Schulen war, immer Umfragen gemacht und habe diese Datenbanken jetzt mal ausgewertet, und da kam wirklich raus, dass knapp 40% aller jungen Menschen davor Angst hat, dass sie gestalkt werden. Sie reden dann immer von Hackern. Das meinen aber Social Engineering damit, also das, was wir besprochen haben, dass jemand Fremdes kommt und sie ausspioniert und diese Daten gegen sie verwendet. Wirklich 40%, etwas über 40% sind das. Und das ist der größte Anteil. Und dementsprechend muss da auch Unterrichtsmaterial ansetzen, aber auch im Erwachsenenbereich. Ganz klar, ich muss vermitteln, wie kann man sicher im Netz umgehen, was ist ein sogenanntes digitales Ich und was kann ich alles beachten da.
Und das fängt ja eigentlich schon nochmal einen Schritt früher an, indem man Kindern natürlich, aber auch viele Erwachsene sind da auch so ein bisschen grenzenlos quasi, das Recht am eigenen Bild. Wenn mich jemand fotografieren will und ich möchte das nicht, dann darf der das nicht machen, in Klammern eigentlich, weil natürlich umgehen das viele Leute, ne, gerade im privaten Bereich. Und auch da, also wann zeige ich ein Foto, wann zeige ich ein echtes Bild? Was gebe ich frei? Ich predige das. Ich hoffe, dass es nicht so wie Predigen ankommt, aber ich predige das meinen Kindern schon seit ganz jungen Jahren, weil ich das super, super wichtig finde und auch diese Gefahren sehe, weil auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel etwas über Leute herausfinden muss, weil ich recherchiere journalistisch, ich finde so viel über sie und sie wissen gar nicht, wo sie überall Spuren hinterlassen, ne?
Eben. Das ist ganz wichtig, Recht am eigenen Bild. Das ist ein großes Durcheinander an Halbwissen und sonstigem. Recht am eigenen Bild haben wir alle, ja. Jetzt kommt das große Aber, ich darf fotografiert werden. Grundlos. Das wissen viele gar nicht. Draußen auf der Straße herrscht die Panoramafreiheit. Jeder Mensch darf mich fotografieren. Das Problem ist, man darf es nicht veröffentlichen. Also das reine Fotografieren ist überhaupt nicht verboten, und das ist Hammer. Jetzt kommt es natürlich darauf an, warum will mich jemand fotografieren? Wie nah kommt mir wer? Was möchte ich persönlich zulassen? Da muss man immer Abstriche machen. Aber grundsätzlich ist es so, ich darf auf die Straße gehen, mein Smartphone nehmen, mein Fotoapparat nehmen und erstmal grundlos alles Mögliche fotografieren. Das kann mir niemand verbieten, das ist mir nämlich gesetzlich gesichert durch die Panoramafreiheit. Der zweite Punkt ist halt das Veröffentlichen. Was darf ich damit machen? Ich darf es nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen, wenn jemand Hauptwerk auf einem Bild ist beispielsweise. Also deutlich erkennbar. Ich darf die Person auch nicht thematisieren, ähnliches. Das einfachste Beispiel, ich erwähne da immer vom Kölner Dom, wenn ich vom Kölner Dom den Dom fotografiere und da sind 300 Menschen drauf zu sehen, haben die alle kein Recht am eigenen Bild in dem Moment, weil der Dom das Hauptwerk ist. Ich dürfte es sogar veröffentlichen und die dürften sichtbar sein. Kennzeichen von Autos genießen gar kein Recht am eigenen Bild, kein Urheberrecht, kein gar nichts. Das heißt, ich muss nicht mal das Kennzeichen verpixeln. Das ist ein Irrglaube, ein Erfolgsaberglaube, der sich festgesetzt hat. Also das sind alles solche Dinge, ganz schwierig, aber wir können uns auf gewisse Regeln natürlich einigen, gewisse Fairness-Regeln, die in meinen Augen wichtiger sind dann als das Gesetz, dass ich sage, ich mache das einfach nicht. Sobald Menschen erkennbar sind, mache ich die Gesichter weg. Und wenn ich etwas fotografiere und Menschen sind im Weg, dann kann ich vielleicht bitten oder Bescheid sagen, hey, ich mache hier ein Foto, wenn es ihr gerade wegschaut oder sonst was, wie auch immer. Ich finde, das sind ganz wichtige Fairness-Regeln, die man untereinander einhalten sollte letztendlich. Und Kinder sowieso, lasst Kinder auch aus dem familiären Bereich einfach raus aus dem Netz. Die haben da nichts zu suchen auf euren Accounts. Klar möchte man vielleicht die Enkel oder die eigenen Kinder gerne zeigen. Ich bin ein großer Gegner von. Ja. Wir haben da natürlich hier zu Hause auch immer wieder, wir haben ja auch ein Kind in dem Sinn im entsprechenden Alter rumlaufen, die gerne im Inter oder gerne auf Fotos ist, wenn was veröffentlicht wird, ist da der Smiley vor dem Kopf. Ganz einfach. Und das Kind ist nicht sichtbar. Nicht mal nackte Bereiche des Körpers, Halsausschnitt oder sonst irgendwas.
Ja, da gibt's ja auch. Oder man kann von hinten fotografieren oder man kann, einmal habe ich ein Bild von mir und meinen Kindern veröffentlicht. Da sind meine Kinder in meinen Armen. Man sieht nur Haare sozusagen. Ja, also von denen von hinten, ne? Und das ist auch für mich, und da sehe ich oft Eltern, auch befreundete Eltern, die das wirklich, die alles von ihren Kindern teilen, jeden Geburtstag, jedes Bikini-Bild am Strand. Und ich denke nur, meine Güte, ihr wisst nicht, was ihr da macht, weil auch da gibt's ja nochmal, das wäre nochmal ein anderes Thema, ja auch wirklich Menschen, die suchen diese Fotos und verwenden sie im Darknet und verwenden da Teile des Gesichts oder sowas, um dann nochmal in ganz andere Bereiche das zu verwenden. Also das ist so gefährlich und es ist ja auch nicht löschbar in dem Sinne, ne? Also, boah.
Eben, das ist außer Kontrolle, das Ganze. Nein, seid kreativ, die Ideen sind toll. Also man kann kreativ sein, natürlich. Es gibt Möglichkeiten, aber bitte nicht Gesicht, nicht Bereiche, sensible Bereiche des Körpers. Bitte, bitte nicht.
Jetzt letzte Anekdote von mir. Ich habe die Woche im Supermarkt einkaufen, hier in Deutschland bei einem Rewe und sehe so zwei Jungs, die sind aufgefallen, wir sind an mir vorbeigegangen und der eine meinte, hey, lass uns Wein kaufen, da fragen die nicht nach einer ID und so an der Kasse. Und so habe ich mir die angeguckt, okay, also ich hätte die jetzt auch schon auf über 18 geschätzt, aber gut. Ja, und dann bin ich hinter, habe ich die nochmal im Regal getroffen und da haben die ihren... Also die haben ein YouTube-Video, glaube ich, gedreht oder ein TikTok-Video. Also einer hatte so ein kleines, diese kleinen Mikros, wo ich immer aus ästhetischen Gründen als Filmmensch denke, warum versteckt ihr die nicht unter der Kleidung? Dazu sind sie eigentlich da, aber man sieht ja sofort, Social Media benutzt diese Mikros anders. Also der eine hat geredet, hat irgendwas an den Regalen gezeigt und die haben da einfach so im Supermarkt ein Video gedreht. Wo auch bei mir als Journalist, man braucht eine Drehgenehmigung, das ist nicht mein Supermarkt, der gehört mir nicht. Ich müsste da eigentlich jemanden informieren und die haben da einfach ihr Ding gemacht. Auch da, glaube ich, muss man auch nochmal an andere Gesetze oder wie auch immer denken. Aber was ich mich so vor allem geärgert habe, ist kein Anstand. Also wie kann man das machen? Ich gehe doch nicht auch zu denen nach Hause und sage, so Leute, hier ist euer Wohnzimmer, cool, guck mal, ich mache hier gerade ein Live oder sowas. Ja, meine Güte.
Das ist tatsächlich fehlende Medienkompetenz. Im Supermarkt ist Hausrecht des Supermarkts. Ja, das ist eine Privatveranstaltung da. Und nein, da gilt keine Panoramafreiheit. Hätten Sie das draußen auf der Straße gemacht, wäre das wiederum erlaubt gewesen. Aber innerhalb des Gebäudes gehört die Genehmigung des Inhabers des Gebäudes oder wer auch immer in diesem Fall verantwortlich ist, aber nicht einfach filmen. Das geht so nicht. Aber das wurde nie vermittelt. Das ist ja das. Wir alle haben auf einmal Internet, Social Media und die Möglichkeiten bekommen, aber uns wurde nie gesagt, was passiert. Und jetzt kommt noch ein zweites Problem und das ist das eigentlich größere Problem, die fehlende Konsequenz. Es passiert nichts. Ja, ich möchte jetzt nicht auf diese beiden Jungs eingehen, die können da wahrscheinlich gar nichts für. Es hat ihnen niemals jemand gesagt, dass man das nicht darf. Woher sollen sie es auch wissen? Die fehlende Konsequenz. Jetzt ist dieser Supermarktbetreiber oder sonst was, der ist nicht da und sagt, oh, ihr habt Material veröffentlicht, was ihr nicht veröffentlicht dürft. Dafür müsst ihr jetzt zahlen, bitte. Ja, wäre das. Das ist immer mein, was ich mir bedenke, bei Bestrafung, gerade bei Menschen, es muss ans Portemonnaie gehen. Dann lernen Menschen bei Bestrafung nicht jetzt hier androhen, hier irgendwie und da musst du soziale Stunden oder sonst irgendwas. Nein, du zahlst, fertig. Lizenzkosten, du hast bei mir gedreht, das kostet dich jetzt 5.000 Euro. Da glaub mir, dann wird nie wieder so was jemand machen.
Absolut, aber auch da sind wir noch weit von entfernt, dass das mal so sein wird. Lieber André, vielen Dank für die wieder wirklich vielen guten Punkte. Ich habe mir ganz viele Stichpunkte gemacht, die werde ich in die Shownotes schreiben und dann auch nochmal verarbeiten, wenn die Ausstrahlung kommt. Ich freue mich sehr über dir, deine vielen Gedanken, über dein Engagement. Ich sehe aber auch viel Resignation ist es nicht, aber Wut, dass es nicht besser gehen könnte und auch dann fehlende Kompetenz bei Menschen, die es eigentlich haben müssten. Und da wünsche ich dir persönlich, dass du merkst, dass auch deine, eure Arbeit Früchte trägt und dass ihr immer kompetentere Menschen findet und dass auch ältere Menschen irgendwann wissen, was ein Love-Scam ist oder was, keine Ahnung, auf was eine E-Mail besteht und wo was steht. Also ich hoffe, dass das eine Arbeit ist, die Früchte trägt, auf jeden Fall, aber dass du sie auch spürst und dass du weißt, dass das unglaublich wertvoll ist, was ihr macht und dass das sehr, sehr wichtig ist und es wird wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren viel wichtiger. Wir sind jetzt hier nur auf dem deutschsprachigen Bereich unterwegs, aber international, das muss man wissen, das sind neue Anstandsregeln und neue rechtliche Regeln, die wir drauf haben müssen, weil es da sonst einfach so viele Möglichkeiten gibt, wo Sachen schieflaufen können, wo Menschen ins Unglück gestürzt werden können und das wäre fatal. Also vielen lieben Dank dafür.
Ich danke dir. Es ist alles ein fortlaufender Prozess. Wir bleiben dran.
Und lieben Dank euch fürs Dranbleiben, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps mitnehmen können und denkt vielleicht über euer eigenes quasi Verhalten mit Fotos teilen und fremden Leuten Vertrauen nach und ihr wisst auch, wie ihr vielleicht eure Kinder und euch selber schützen könnt. Ich hoffe es auf jeden Fall. Lieben Dank fürs Zuhören, habt einen wunderschönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr lieben Eltern und ihr Mamas, vor allem ihr Mamas seid, die wahren Superheldinnen. Danke, bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.